Bin in letzter Zeit mehrfach gefragt worden oder wurde mit dem Thema konfrontiert, ob Christen heute noch den Zehnten bezahlen müssen. Das ist eine interessante Frage, über die ja auch manchmal ganz gern gestritten wird. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann ist das wohl mal als Predigtthema dran, wenn da immer wieder Nachfragen kommen. Und oft, wenn es um das Thema Geld irgendwie in der Predigt geht, dann denken die Menschen, ja jetzt braucht die Gemeinde vielleicht Geld? Ist das gerade eine schwierige Phase? Oder der Prediger braucht irgendwie einen Zuschuss zu seinem Werk? Aber da kann ich sagen, das ist ganz komfortabel. Wir haben sowohl als Gemeinde keine Geldnot und auch ich bin weder Pastor, Missionar oder ähnliches, sondern habe meinen Beruf. Also ich bin auch nicht auf einen Cent Spenden angewiesen. Von daher kann ich das also ganz beruhigt und objektiv betrachten. Für manche ist das Thema eigentlich relativ schnell geklärt. Sie sagen, jawohl, im Alten Testament, da verordnet Gott 10%. Und weil das da so ist, zieht sich das eben auch durch ins Neue Testament. Und wenn wir uns da die Frage stellen, ja, müssen wir denn den Zehnten geben? Dann empfiehlt sich es natürlich einfach mal ganz am Anfang der Bibel anzufangen und zu schauen, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahre. Dann werden wir sehen, ob es wirklich eine 10%-Abgabe auf alles gibt. Und das erste Mal sehen wir den Zehnten bei Abraham und Jakob. Aus Zeitgründen werde ich auf die beiden Stellen nicht eingehen, will aber dazu sagen, ich habe die Stellen nicht übersehen, ich weiß sehr wohl, was da steht und will dazu nur den Satz sagen, ich halte jetzt beide Stellen für nicht ausreichend, um dafür eine Zehntpflicht zu begründen. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir bei Abraham nur ein einziges Mal sehen, dass er den Zehnten gibt und Jakob gelobt, den Zehnten zu geben. Und ich denke, wenn er ihn gelobt, dann gibt es keine Pflicht für ihn, weil wenn es was Verpflichtendes braucht, niemand mehr geloben. Von daher denke ich, die Stelle ist zu dünn, sondern wir müssen ein bisschen weitergehen, wo der Zehnte wirklich ausdrücklich angeordnet wird. Und das ist in 3. Mose 27. Da begegnet uns das erste Mal der Zehnte als verpflichtende Abgabe. Die beiden Male vorher, wie gesagt, die waren ja offensichtlich nicht verpflichtend. In 3. Mose 27 ab Vers 30 wird der Zehnte angewiesen von Gott als Teil des Gesetzes Mose. Das heißt im Vers 30, 3. Mose 27, Vers 30. Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Also das Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Alle Früchte vom Acker oder von den Bäumen, man wiege oder messe, wie viel das ist, davon 10%, damit hast du deinen Zehnten. Eigentlich ein sehr simples System. Und für unser Verständnis auch gerecht, würde ich jetzt mal sagen, weil derjenige, der weniger hat, der muss auch insgesamt viel weniger geben als derjenige, der mehr hat. Und ich denke, damals hat sich das auch eigentlich sehr gut befolgen lassen. Da war wahrscheinlich so gut wie jeder in der Landwirtschaft tätig, also von daher kein Problem. Das jetzt in die heutige Zeit 1:1 zu übertragen, wird da natürlich schon etwas schwieriger, da ja in Deutschland nur noch ungefähr 1% der Menschen in der Landwirtschaft tätig sind. Also das heißt, für fast 99%, die haben keinen Ertrag ihres Ackers. Also schon ein bisschen schwieriger. Wir sehen auch, dass das System prompt eine Ausnahme bietet. Das ist also, so ist es mit Steuergesetzen, auch schon in Israel. Kein Paragraph ohne Ausnahme. Und so muss das hier auch sein. Das gehört einfach scheinbar dazu. Und zwar heißt es im Vers 31, wenn jetzt jemand den Zehnten nicht in Naturalien geben will, also in der Ernte, sondern er möchte stattdessen Geld geben, dann soll er den fünften Teil darüber hinausgeben, also den fünften Teil von 10%. Also das heißt, wenn jemand mit Geld bezahlen wollte, dann musste er 12% geben statt 10%. Und damit haben wir eigentlich schon die erste Ausnahme vom Zehnten. Er konnte auch mal 12% sein für diejenigen, die in Geld bezahlt haben. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn jemand stattdessen das Geld bekam, statt gleich die Ware, dann musste er von diesem Geld ja die Ware kaufen. Und nachdem ja jeder Verkäufer auch was draufschlägt, würde ja jemand mit 10% Geld nie so weit kommen wie mit 10% der Ware. Also von daher hat diese Sonderregelung eigentlich gleich sichergestellt, dass im Staatshaushalt doch unterm Strich die gleiche Menge zur Verfügung stand. Und wir lesen noch eine Erweiterung, weil es war ja auch nicht jeder Bauer. Und da heißt es in den Versen 32 und 33: Alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem Hirtenstabe hindurchgeht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem Herrn. Man soll nicht fragen, ob es gut oder schlecht sei. Man soll es auch nicht auswechseln. Wenn es aber jemand auswechselt, soll beides heilig sein und darf nicht abgelöst werden. Also das heißt, für Tiere haben wir eigentlich wieder ein bisschen eine andere Regelung als für den Zehnten vom Feld. Weil wir sehen, bei den Tieren ist einfach ganz stur durchgezählt worden. Alle Tiere sind am jeweiligen Hirten vorbeigelaufen und jedes Zehnte hat er mit dem Stab berührt und immer das zehnte Tier wurde dann ausgesondert und gegeben. Das spielte dann auch keine Rolle, war es ein gutes oder ein schlechtes Tier, weil ich denke, wenn man so viele Tiere durchlaufen lässt unterm Stab, da wird sich dann irgendwann auch eigentlich eine gleichmäßige Mischung ergeben, wie das eben der Qualität der Herde auch entspricht, mit mehr guten oder mehr schlechten Tieren. Und hier scheint es auch so zu sein, dass es keine Sonderregelung gab für, dass die Tiere quasi in Geld abgelöst werden konnten. Da steht jetzt hier nichts, sondern es galt wohl vermutlich auch nur für den Acker. Und eine Strafe gab es auch gleich für denjenigen dazu, der versucht hat, sich dem System zu entziehen, weil mancher ist jetzt natürlich auf die Idee gekommen: Ja, das zehnte Tier ist immer das nächstschlechtere in meiner Herde und das ist für Gott ausreichend. Und in dem Fall hat Gott auch gleich befohlen, wenn jemand ein schlechtes Tier geben will, statt dem eigentlichen Zehnten, dann muss er das zehnte Tier geben und das schlechte gleich noch dazu, also beide. Von daher, wir merken gleich am Anfang, irgendwie, es ist doch alles ein bisschen komplizierter als nur 10%. Und jetzt fragen sich manche: War Israel vielleicht ein Steuerparadies mit 10%? Ist das wirklich ausreichend gewesen, um den ganzen Staat zu finanzieren, wie ich es öfter mal schon gehört habe? 10% Steuern, wir könnten uns ein Beispiel daran nehmen. Um das herauszufinden, müssen wir wissen, wie ist denn der Zehnte eigentlich verwendet worden? Was hatte das mit dem auf sich? Und die Verwendung, die ist wieder woanders geregelt, nämlich in 4. Mose, ein Buch weiter im Kapitel 18. Da sehen wir, was mit dem Zehnten zu tun war. Bisher wissen wir ja nur, dass er zu geben war und von was, aber wir wissen bisher nicht wofür. Und da lesen wir im Vers 21 die Verwendung, 4. Mose 18, Vers 21: Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Das heißt, hiermit haben wir die Verwendung des Zehnten. Die 10% wurden ausschließlich verwendet für die Söhne Levi, nicht für den Rest des Staates. Warum brauchten die Söhne Levi das? Es ist ganz einfach. Sie waren ja der einzige Stamm, der im Tempel dienen durfte. Alle anderen Stämme durften das nicht mehr. Und weil der Tempeldienst so viel Kraft und Zeit erfordert hat, hätten die Leviten gar keine Zeit mehr gehabt, noch Felder zu bewirtschaften. Das heißt, Gott hat es eigentlich gleich geregelt: Die Leviten durften kein Land besitzen in Israel. Kein Levit durfte dort Land haben. Aber als Entschädigung dafür, dass er ja jetzt keine Einkünfte hatte, mussten die anderen 11 Stämme 10% abgeben, um den Bedarf zu decken für den Tempeldienst. Und im Ausgleich mussten ja auch die anderen 11 Stämme dafür keinen Tempeldienst leisten. Übrigens durften die Leviten nur in Israel kein Land besitzen. Ich denke, das Verbot galt nicht für außerhalb von Israel, weil wir sehen in Apostelgeschichte 4, dass der Barnabas einen Acker verkauft und den er ja eigentlich in Israel nicht hätte besitzen dürfen. Und da Barnabas aus Zypern war, ist es naheliegend, dass der Acker wohl auch auf Zypern gelegen war. Also Besitz außerhalb Israels war schon möglich für Leviten, wenn auch wahrscheinlich eher selten. Und die Leviten, die bekommen gleich noch eine weitere Anweisung in Vers 26 bis 28. Und zwar: Die Leviten, die den Zehnten eingesammelt haben, erhalten von Gott den Befehl über Mose: Sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Und diese eure heilige Abgabe soll euch angerechnet werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kelter. So sollt ihr auch die heiligen Abgaben dem Herrn geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Israeliten, und soll diese heilige Abgabe für den Herrn, den Priester Aaron, geben. Das heißt, der Zehnte, den die Leviten bekamen, von diesem Zehnten mussten wiederum sie den Zehnten geben. Und von diesem Zehnten der Leviten wurden die Priester finanziert. Und wenn jetzt jemand mal anfängt zu rechnen, dann merkt er eigentlich, wie schön das ganze System in Einklang ist. Weil wenn wir 12 Stämme haben, von denen einer nicht arbeitet und erhält von den anderen 11 Stämmen 10% und muss von diesen 10% wieder 10% weggeben, dann kriegt er quasi 11 mal 9%. Und 11 mal 9% sind ja 99%. Und damit hat ein Stamm 99% im Vergleich zu den anderen. Also das heißt, das System ist eigentlich perfekt ausgeglichen, dass alle Stämme gleichmäßig verteilt waren. Ganz schön raffiniert eigentlich. Ja, und von diesem System sehen wir, vom Zehnten lebten Leviten und Priester. Das war seine Verwendung im Alten Testament. Und es reichte ganz offensichtlich nicht, um den kompletten Staat zu finanzieren, sondern alleine der Tempeldienst wurde finanziert. Keine Verteidigung oder Straßenbau oder was auch immer. Und was ich auch sehr interessant finde, im Deutschen haben wir ja für unsere Einkommensteuer zum Beispiel einen Grundfreibetrag, der liegt jetzt ungefähr bei 9.000 Euro. Das heißt, die ersten 9.000 Euro pro Person sind schon mal frei von der Einkommensteuer. Das heißt, für Ehegatten die ersten 18.000 Euro steuerfrei. Hier sehen wir aber keine Einschränkung nach unten. Das heißt, 10% wurden auch von jedem Geringverdiener erwartet. Und ich glaube, das darf uns doch durchaus verblüffen. Und das verblüfft mich eigentlich umso mehr, wenn ich daran denke, welchen Wohlstand wir in Deutschland haben heute. Dann würde ich jetzt sogar so weit gehen, zu behaupten, dass ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland wahrscheinlich mehr Güter und mehr Wohlstand besitzt als ein durchschnittlicher Arbeiter oder Bauer in der damaligen Zeit. Das heißt, die Ärmsten in unserem Land sind wohlhabender als der Durchschnitt der israelitischen Bevölkerung damals. Und Gott verlangt trotzdem auch von diesen Menschen den Zehnten. Und was jetzt vielleicht manchen erstaunt, die Bibel berichtet aber noch von weiteren Zehnten. Das ist nicht der einzigste Zehnte. Wenn wir wieder ein Buch weitergehen, zu 5. Mose, dann sehen wir einen zweiten Zehnten. Und zwar wird in 5. Mose Kapitel 12 in den Versen 4 bis 7 und anschließend in den Versen 17 bis 19 noch ein zweiter Zehnter verordnet. Heißt ab dem Vers 4: Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, so nicht dienen, sondern die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen. Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdeopfer, eure freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und Schafe. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit euch der Herr, euer Gott, gesegnet hat. Und in Versen 17 geht es dann noch weiter. Du darfst aber nicht essen in deinen Städten vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls, auch nicht von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe oder von irgendeiner Gabe, die du gelobt hast, oder von deinem freiwilligen Opfer oder von deiner heiligen Abgabe. Sondern vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du das alles essen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt. Du und deine Söhne, deine Töchter, deine Knechte, deine Mägde und der Levit, der in deiner Stadt lebt, und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was deine Hand erworben hat. Und hüte dich, dass du den Leviten nicht leer ausgehen lässt, solange du in deinem Lande lebst. Ja, das heißt, wir sehen diesen zweiten Zehnten, den es noch gab, da sind wir plötzlich schon bei 20% und nicht mehr bei 10%. Und dieser Zehnte, der musste aber speziell in Jerusalem gegessen werden. Also hier heißt es jetzt zwar die Städte, die der Herr erwählt, aber das Volk ist ja gerade noch auf Wüstenwanderung. Jerusalem gehörte ihnen noch nicht. Und die Städte, die dann später erwählt wurde, die Städte des Tempels, Jerusalem. Und wir sehen auch in den Versen 22 bis 27 noch, dass es die Möglichkeit gab, wenn das jetzt jemandem zu schwierig war, den ganzen Zehnten nach Jerusalem zu transportieren, dann durfte er den Zehnten verkaufen, durfte das Geld mit nach Jerusalem nehmen und durfte sich dann dort wiederum was kaufen und es dann da essen. Übrigens steht hier dann beim Verkaufen nicht, dass ein Zuschlag von dem fünften Teil zu zahlen ist. Von daher ist es eigentlich offensichtlich, dass es wirklich auch ein zweiter Zehnter war, der da gegeben wurde, weil für den die Sonderregelung nicht gilt. Ja, und ich glaube, jetzt merken wir hier schon, jetzt wird es schon irgendwie schwierig, dieses Prinzip von 10% zu übertragen, weil wir ja schon bei 20% sind. Und wenn wir konsequent das Prinzip durchziehen, dann wäre eigentlich 20% die richtige Gabe und nicht 10%. Und wenn man aber Geld statt Früchte nimmt, wären wir eigentlich bei 12% und 22%. Also dann wäre es nochmal anders. Aber für die Obstbäume in eurem Garten, für die könntet ihr 10% nehmen. Das wäre dann ausreichend. Aber das müsstet ihr dann bei den Leviten abliefern. Und die werdet ihr wahrscheinlich nicht finden. Also von daher, wir merken, irgendwie ist das alles nicht so ganz einfach. Wir müssen da noch ein bisschen tiefer nachschauen in der Bibel, um die richtige Lösung zu finden. Und um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, lesen wir dann im 5. Mose 14 weiter, blättern einmal um und in den Versen 28 und 29 sehen wir, es gibt noch einen dritten Zehnten. Heißt es im Vers 28, alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und du sollst essen und sich sättigen, auf das dich der Herr, dein Gott, segnet in allen Werken deiner Hand, die du tust. Ja, also das heißt, wir sehen noch einen dritten Zehnten, der aber nur alle drei Jahre zu geben war. Manche sagen jetzt, das ist vielleicht der zweite Zehnte, der gemeint ist, und der war nur in jedem dritten Jahr anders zu verwenden. Das könnte man vielleicht sogar auch so verstehen, aber ich denke, hier ist wirklich ein dritter Zehnter noch gemeint. Und nachdem der dritte Zehnte nur alle drei Jahre zu geben ist, ergibt sich ja eigentlich ein Drittel Prozent pro Jahr. Das heißt, die tatsächliche Belastung war dann eigentlich 23 1/3% mit dem Zehnten. Und dieser Zehnte, der dritte, der war zu geben für Waisen, Fremdlinge, Witwen, Arme, Leviten vor Ort, also sprich für Menschen, die keinen Besitz hatten oder wenig. Und das sehen wir auch wieder, Gott sorgt für diese Menschen. Das war schon ein ausgeklügeltes Sozialsystem, was da dahinter steht. Die 3% Einkommen haben gereicht, um diese Menschen auch im Wesentlichen zu versorgen. Das heißt, mit wenigen Gesetzen eigentlich schon ein ziemlich effizientes Staatssystem. Und Gott verheißt auch noch was für denjenigen, der dieses Einkommen weggibt. Er sagt, alle Werke deiner Hand werden gelingen. Nicht nur der Besitz wird dir reichen, sondern er sagt sogar, alle Werke deiner Hand werden gelingen. Ich glaube, sowas gibt es auch nur bei Gott, dass ein Mensch 23% abgeben muss und ist danach trotzdem reicher und gesegneter als zuvor. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt, die pauschale Aussage im Alten Testament steht, der Mensch soll 10% geben. Das ist wohl doch etwas zu pauschal, um es einfach so zu übertragen auf die Gemeindezeit. Jetzt wollen wir mal auf den Grund gehen, war das denn eigentlich wichtig, diesen Zehnten zu geben? Oder spielte das keine Rolle? Und das sehen wir zum Beispiel im Buch Nehemia im Kapitel 13, dass die Juden sehr langsam darin waren, den Zehnten zu geben. Die Obersten mussten das auch überwachen, ob er gegeben wurde. Und die Obersten haben ja die Verwendung auch überprüft, ob der Zehnte korrekt verwendet wurde. Das heißt, die schöne Vorstellung, die manchmal, vielleicht manchmal hat, dass die ganzen Abgaben und Steuern in Israel so ganz ohne jede staatliche Überwachung gezahlt wurden, lässt sich jetzt aus dem Buch Nehemia nicht so bestätigen. Und als ich das gemerkt hatte, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich zugeben muss, dass die Vorstellung mir schon gefallen hat und auch etwas Romantisches zu denken, dass die Menschen ohne jede Überwachung waren sie bereit, alles, was sie mussten, zu geben für Gott und für den Staat, in dem sie lebten. Aber auch in Israel leider nicht. Allerdings habe ich mir gedacht, naja, versuch halt, allem etwas Positives abzugewinnen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gewinne ich dem Ganzen jetzt das Positive ab, dass mein Beruf damit eine biblische Legitimation hat. Ist ja auch nicht schlecht, also kleiner Trost auf jeden Fall. Genau. Gut, und diese Zehnten, die bewertet, dieses Zehnten geben oder das Nichtgeben, das bewertet Gott auch nochmal selber. Im Maleachi, dann im letzten Buch des Alten Testamentes, dann haben wir wirklich den Zehnten durchs Alte Testament durch jetzt ganz gut betrachtet, sehen wir, wie Gottes Einstellung zum Zehnten war. Da heißt es in Maleachi 3, Vers 7, sagt Gott zu den Juden, ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr. Gott sagt zu den Israeliten, ihr seid abgewichen, ihr habt euch nicht dran gehalten. Und die Juden, sie wissen vielleicht gar nicht, von was er redet und sagen, ja wieso Gott, wo sind wir denn abgewichen? Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Und dann stellt Gott eine Gegenfrage und fragt die Juden, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Gut, die Antwort ist wahrscheinlich auch den Israeliten klar und da sagen sie zu ihm, ja, aber Gott, womit betrügen wir dich denn? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und Gott antwortet, mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Das heißt, Gott betrachtete das Nichtgeben des Zehnten an die Leviten als Betrug an ihm selbst. Gott sagt den Israeliten, ihr habt mich betrogen und habt mich bestohlen, als ihr den Zehnten nicht ins Vorratshaus gebracht habt. Und da sehen wir, das war keine Kleinigkeit, keine Option, kann man mal machen oder eben nicht, sondern Gott sagt, ja, ihr könnt den Zehnten nicht geben und dann habt ihr mich persönlich betrogen. Ich glaube, jeder weiß, Diebstahl ist schlimm, es wird bestraft bei unserer Justiz in Deutschland, im schlimmsten Fall vielleicht mit Gefängnis. Aber ich frage mich, wie viel schlimmer ist es eigentlich, Gott zu bestehlen, als Menschen zu bestehlen? Es war den Juden scheinbar nicht klar oder es wollte ihnen nicht klar sein, eins von beiden. Und was ich dann aber doch sehr schön und auch erstaunlich finde, ist der Vers 10, in dem es dann heißt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Also wir sehen, Gott ist hier nicht der Sheriff von Nottingham, der nur die Menschen ausbeutet, im Gegenteil, sondern Gott sagt, ja, gebt den Zehnten. Und da kommt noch was dazu, er sagt, prüft mich. Gott fordert die Menschen heraus und sagt, ihr dürft mich prüfen. Jetzt denken wir natürlich alle, ja, Jesus antwortet dem Teufel bei seiner Versuchung, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist natürlich wahr. Von daher müssen wir sagen, wenn überhaupt einer eine Ausnahme von diesem Prinzip erlauben kann, dass man Gott mal prüfen darf, dann ist es natürlich Gott selber. Und genau das passiert ihr hier. Hier erlaubt Gott den Israeliten, ihn zu prüfen und sagt, passt auf, gebt die Zehnten, gebt alles weg, so wie ich es euch gesagt habe und schaut doch dann, ob ich für euch nicht Segen vom Himmel herabschütten werde. Ich werde die Fenster des Himmels auftun, er wird die Fresser bedrohen, also sprich, er wird die Schädlinge bedrohen, dass sie nicht an das Getreide dürfen. Die Felder werden nicht unfruchtbar sein, es wird Regen geben. Gott verspricht das alles. Er sagt, prüft, probiert Probiert doch aus, ob ich zu meinem Wort stehe. Hier dürft ihr mich testen. Ihr könnt prüfen, ob ich wirklich die Wahrheit sage. Wenn ihr das macht, probiert's aus. Schaut, was ich tue. Und Gott kann natürlich gerne den Menschen diese Aufgabe geben, ihn zu prüfen, weil er weiß natürlich, er besteht jede Prüfung. Von daher ist ihm völlig klar, ich habe es verheißen, also wird es passieren. Ja, und das ist eigentlich die Handhabe des Zehnten im Alten Testament. Und jetzt wissen wir, was im Alten Testament Sache war, fragen uns jetzt aber auch, gilt es denn heute noch im Neuen Testament, weil schließlich etliches aus dem Alten Testament, der Zehnte ist auch Teil des mosaischen Gesetzes, halten wir als Christen heute nicht mehr, weil das Gesetz abgeschafft wurde. Christus ist das Gesetzesende, sagt uns Römer 10, Vers 4. Aber auch lesen wir im 1. Korintherbrief, wir sind deswegen keinesfalls Gesetzlose. Der Zehnte ist abgeschafft, wir finanzieren keine Leviten, aber um zu wissen, was Christen tun müssen, müssen wir ins Neue Testament schauen, in diesem Fall. Und da beginnen wir auch am Anfang in Matthäus 25. Da lesen wir die Geschichte, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Ein Herr verlässt das Land, verteilt die Güter an seine Knechte und verlangt von diesen Knechten Rechenschaft, wenn er wieder kommt. Er wird eines Tages wieder kommen. Wir wissen ganz klar, hier ist der Herr Jesus gemeint, der wieder kommen wird, der seine Knechte, also uns, zurückgelassen hat. Und er wird Rechenschaft verlangen. Was ist passiert? Ich denke, in dem Gleichnis geht es eigentlich noch um viel mehr als Geld. Ich denke, die Bedeutung ist größer als nur Geld. Es geht auch um Taten, um unser ganzes Handeln, unseren Eifer, für alles müssen wir Rechenschaft geben. Aber wenn das Gleichnis schon viel weiter gefasst ist, auf Taten zum Beispiel, dann denke ich, dann nimmt das Gleichnis sicherlich auch den Geldbeutel nicht aus. Wieder ein Buch weiter, Markus 12, 41 bis 44. Da sehen wir eine Witwe. Jesus setzt sich an den Opferkasten und schaut, was die Menschen geben. Und viele kommen, werfen auch viel Geld ein und dann kommt eine ganz arme Witwe. Und die Witwe besitzt nur noch 2 Scheffel. Und was macht sie? Sie nimmt diese 2 Scheffel, alles was sie noch zum Leben, 2 Schärflein, alles was sie noch zum Leben gebraucht hat und wirft es in den Opferkasten. Und das Erstaunliche ist, über wen spricht Gott oder über wen spricht Jesus hier? Über die Menschen, die viel reingeworfen haben oder über diese eine Witwe? Ja, von den anderen Menschen lesen wir heute nichts mehr, aber wir lesen von der Witwe. Ihre Spende war winzig und spielte für den Gesamtunterhalt des Tempels praktisch keine Rolle. Und da könnte man jetzt zu ihr sagen, Mensch, liebe Witwe, lass es doch, auf das bisschen kommt es eh nicht an. Aber Jesus sieht es anders. Diejenigen mit den großen Summen, für die gab es kein Lob. Aber von der Frau wird 2000 Jahre später immer noch erzählt. Die ist nicht in Vergessenheit geraten. Heute würden manche sie vielleicht tadeln, dass sie doch an ihre Altersvorsorge denken soll oder was auch immer. Jesus nicht. Warum macht Jesus das nicht? Ganz einfach. Jesus weiß, dass diese Frau, die sich auf Gott verlassen hat, dass er sie nie vergessen wird. Glaubt wirklich irgendjemand ernsthaft, dass diese Frau, die Gott alles gegeben hat, was sie wollte, dass Gott sie vergessen könnte? Dass er sie übersieht? Es ist sicherlich ausgeschlossen. Gott, der Wächter Israels, schläft niemals und übersieht niemanden, der treu zu ihm ist. In 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, diese Frau ist wirklich ein großes Vorbild für uns alle. Und Jesus spricht auch noch mehr über Geld. Das Neue Testament spricht viel über Geld. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ja, wenn Gott selbst die Vögel versorgt, deren Wert viel niedriger ist als der eines Menschen, dann wird er keinen Menschen vergessen. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Viele Christen haben alles verkauft, was sie besessen haben und haben es den Armen gegeben. Es ist, denke ich, offensichtlich, dass aber nicht jeder alles verkauft hat, weil die Christen haben sich ja in ihren Häusern getroffen. Also mussten sie schon noch Häuser haben. Aber manche haben eben sogar ihre Häuser verkauft. Übrigens sehen wir dann auch ein Kapitel weiter, was mit zwei Menschen passiert ist, die den Heiligen Geist betrügen wollten in Bezug auf Geld. Weil Hananias und Saphira mussten das mit ihrem Leben bezahlen. Und ich glaube, wenn wir manchmal sehen, was für Scharlatane sich auch dem Namen Gottes bedienen, um Geld für sich einzusammeln und damit zu leben, dann wäre die Urgemeinde wahrscheinlich der gefährlichste Ort der Welt heute. Eine Lüge und diejenigen mussten sterben. Wir sehen noch weiter. Philipper 4, die nächste Erwähnung von Geld. In Philipper 4, Vers 10 bis 13 schreibt Paulus: Ich bin hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wir sehen, die Philipper sorgen für Paulus. Paulus braucht kaum etwas, er lässt sich an allem genügen. Hunger und satt sein, hohes und tiefes, alles vermag er durch den, der ihn mächtig macht. Was für ein Gegenentwurf eigentlich zu unserer Gesellschaft, ja, wo nur noch mehr Besitz zählt, noch größere Reichtümer und Menschen meinen, satt zu werden und es ist doch wie Salzwasser. Aber Paulus, er sagt, mir ist alles vertraut, mir genügt alles. Ich vermag alles in dem, der mich mächtig macht, Christus Jesus. Und wir sehen, dass Paulus nur von den Philippern unterstützt wurde. Es macht eigentlich traurig, wenn man das liest, ja. Paulus hat schon viele Gemeinden gegründet, bis er mal nach Philippi kam. Und doch sehen wir, dass keine einzige Gemeinde Anteil an seinem Dienst genommen hat. Paulus hat ihnen das ewige Leben gebracht und hat ihnen damit viel mehr gebracht, als jedes Geld es je sein könnte. Und doch hat sich niemand gekümmert um seine Bedürfnisse als die Philipper allein. Ich denke, auch daraus können wir was lernen. Und Paulus sagt es auch in seinem Schüler Timotheus noch genauer, 1. Timotheus 6, Verse 7 bis 8. Da erklärt Paulus auch, warum ist ihm das nicht wichtig, dass er seinen Anteil bekommt an Geld, der ihm eigentlich zustünde. Da sagt Paulus, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist herausfordernd. Wir haben nichts mitgebracht, wir werden nichts mitnehmen. Nahrung und Kleider, das allein soll genügen. Gilt auch für einen Menschen in Deutschland heute. Und ich glaube, das fordert wirklich jeden von uns heraus. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Würde dir das von heute auf morgen genügen, nur noch Nahrung und Kleider und sonst nichts mehr? Ich glaube, der Gedanke ist für uns sehr erschreckend. Aber die Bibel ist auch hier klar. Und noch der möglicherweise längste Abschnitt zum Thema Geld im Neuen Testament ist 2. Korinther, die Kapitel 8 und 9. In zwei Kapiteln geht es ausschließlich um eine Geldgabe für die Gemeinde in Jerusalem, die Mutter aller Gemeinden, die Mutter-Mutter-Mutter-Gemeinde sozusagen. Ja, das ist die Ursprungsgemeinde. Und diese Gemeinde, sie war bekannt, bettelarm zu sein. Und jetzt erzählt Paulus der Gemeinde in Korinth von den Gemeinden in Mazedonien. Da wollen wir 2. Korinther 8, Verse 1 bis 4 lesen. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben. und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Paulus sagt, die Freude von den Gemeinden, Mehrzahl, Gemeinden in Mazedonien, war überschwänglich. Also sie haben sich nicht gefreut, sie haben sich überschwänglich gefreut. Jetzt frage ich mich, was ist denn überschwänglich eigentlich? Wie schaut es aus, wenn sich ein Mensch überschwänglich freut? Ich denke, vielleicht hüpft derjenige herum vor Freude. Vielleicht jubelt er laut. Oder vielleicht springt er von einer Person zur anderen und umarmt jeden, weil er sich so freut. So verhalten sich Menschen, die überschwängliche Freude haben und nicht nur Freude. Und warum waren diese mazedonischen Gemeinden voll überschwänglicher Freude? Ja, weil sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden und weil sie sehr arm waren und doch reichlich gegeben haben. Es ist eigentlich wunderbar und erstaunlich, arme Christen sammeln Geld für noch ärmere Christen. Und sie jubeln darüber. Sie haben nicht Geld gesammelt nach dem Prinzip, jeder von uns schmeißt ein bisschen was in den Topf und am Schluss kommt schon irgendwas raus. Nein, sie haben nach Kräften gegeben. Das heißt, es ging nicht leicht, sondern die volle Kraft war notwendig, so viel Kraft, wie aufgebracht werden konnte. Und sie haben sogar über ihre Kraft gegeben. Also sie haben mehr gegeben, als sie eigentlich konnten. Und wie haben sie es gemacht? Willig, gerne. Sie waren bereit, bis an ihre Schmerzgrenzen und darüber hinaus zu gehen, für Christen, die sie noch nie gesehen hatten. Und sie haben sogar noch auf Paulus eingeredet, dass sie mithelfen dürfen. Scheinbar wollte er das gar nicht unbedingt. Aber sie haben ihn angefleht und gebettelt, doch dieses Opfer für die Jerusalemer Gemeinde bringen zu dürfen. Sie wollten unbedingt ihr weniges Geld zur Verfügung stellen für die Geschwister dort. Und dieses Vorbild der Gemeinden, das stellt Paulus den Korinthern jetzt vor Augen. Und ich glaube nicht nur den Korinthern, weil den Korintherbrief haben wir heute noch in der Bibel. Und von daher glaube ich, er stellt es den Christen der ganzen Kirchengeschichte und auch heute der ganzen Welt vor Augen. Paulus sagt den Korinthern, wieder 2. Korinther 8, Vers 7, ihr seid reich in allen Stücken. Die Korinther sind reich. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in aller Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Ja, Paulus sagt, gebt reichlich, weil ihr seid reich. Obwohl auch eigentlich die Korinther auch nicht vielleicht unbedingt die reichste Gemeinde waren, aber ihr seid reich. Und was vielleicht auch eine Antwort für uns ist in Vers 8, nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Ja, es ist kein Befehl, hier den Zehnten zu geben, sondern Paulus sagt, es ist kein Befehl, dass ihr gebt, aber ich prüfe eure Liebe. Die Gabe ist freiwillig. Ja? Die freiwillige Gabe wird vorgezogen vor einer verpflichtenden, die man auch hätte vielleicht einsammeln können. Und obwohl die Gabe aber freiwillig war und kein Zwang bestand, waren die Gaben dieser Gemeinden viel höher als 10% und nicht niedriger. Paulus prüft die Liebe der Korinther. Was war ihnen das Liebste? Und mit der Frage dort, glaube ich, prüft Paulus auch uns. Was ist uns das Liebste? Es lag in den Händen der Korinther, es durch ihre Taten zu beweisen. Und im Vers 9, da lesen wir von jemand, der unvorstellbar reich war. Und er ist aber sehr arm geworden. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Niemand ist jemals reicher gewesen als Jesus, weil Jesus gehört alles. Jesus gehört die Erde, Jesus gehört der Himmel, das Weltall, alles. Jesus ist der Besitzer von allem, was existiert. Niemand ist reicher als er. Und doch heißt es, er war so reich und ist arm geworden für euch, damit ihr reich werdet. Im Philipperbrief können wir es im 2. Kapitel auch lesen, wie arm Jesus wurde. Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Niemand ist je reicher gewesen als Jesus. Und niemand hat je mehr gegeben als Jesus. Niemand ist je ärmer geworden als Jesus, der zu uns auf die Erde gekommen ist und den Tod am Kreuz ertragen hat. Unsere Schuld, all unsere schlechten Taten sind vergeben, wenn wir an Jesus glauben. Jeder Mensch ist arm vor Gott. Niemand kann ihm was bringen. Aber weil Jesus sich selber arm gemacht hat, sind wir reich geworden. Egal, was ein Mensch Gott finanziell zurückgeben möchte, Gott hat viel mehr gegeben in Jesus Christus. Im Kapitel 9 im 2. Korintherbrief, es geht ja noch weiter, der Segen der Geldsammlung, da sehen wir dann auch ein gutes Prinzip über Geldsammlungen. Und zwar heißt es da, Paulus schickt die Brüder voran, um die Spende der Gemeinde schon mal einzusammeln und fertig zu machen. Das hatte den Vorteil, jeder konnte in Ruhe darüber nachdenken, was er geben möchte. Niemand wurde gezwungen, niemand wurde überrumpelt, sondern jeder konnte das in seinem Herzen bewegen, wie viel möchte ich für die Jerusalemer Gemeinde geben. Und wenn jemand nicht überrumpelt wird, dann gibt er auch das, was im Herzen ist. Er gibt eine Gabe des Segens, wie es hier heißt, und nicht eine Gabe des Geizes. Und damit wir es ganz praktisch verstehen, hat Paulus auch im 1. Korinther 16, die ersten beiden Verse, noch einen praktischen Ratschlag gegeben, wie man es am leichtesten macht. Da hieß es, jeder soll am ersten Wochentag einen kleinen Betrag zur Seite legen oder den Betrag, den er geben möchte, und Gott würde dann schon für den Rest der Woche sorgen. Nicht am Ende der Woche, mal schauen, was noch übrig ist. Am Anfang bekommt Gott seinen Teil vom Ersten und Gott wird gelingen, für das restliche Geld schenken. Und da erklärt uns Paulus auch im Vers 6 ein Prinzip, was uns total klar ist, wenn es um irdische Dinge geht, aber bei geistlichen Dingen uns unklar ist oft. In Vers 6 heißt, ich meine dies, wer da kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Stellt euch einen Bauern vor, der am Saatgut spart. Saatgut ist ihm zu teuer. Probieren wir es mal lieber mit weniger Samen. Wenig auf den Acker drauf, da kann man was sparen. Ja, ich glaube, jedes Kind weiß, dass auf dem Acker nachher nichts stehen wird. Man muss kräftig Samen streuen, weil jeder Same noch viel mehr Samen hervorbringt. Nur wer kräftig streut, kann auch ernten. Aber mit Geld denken Menschen manchmal, dass es anders funktioniert. Da versucht man zu sparen an Gott. Ja, Paulus sagt, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und nur wer reich sät, kann reich ernten. Völlig klar. Und jetzt wieder die Frage, waren die 10% gefordert? Nein. In Vers 7 heißt es, ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jeder gibt, wie er es richtig findet in seinem Herzen. Er kann reich sein und Gott macht den Geber fröhlich. Und ich glaube nicht nur fröhlich beim Geben, er macht ihn auch fröhlich im Anschluss. Und da verheißt Gott uns im Versen 8 bis 11, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Also wir sehen, wie Gott es macht, nämlich auf unterschiedliche Weise. Gott verspricht nur, derjenige, der ihm was gibt, dem wird er zurückgeben. Wir wissen aber nicht, wie. Gott kann demjenigen den gleichen Betrag zurückgeben. Er kann ihm sogar noch mehr geben. Gott kann aber auch machen, dass das vorhandene Geld einfach besser reicht, indem zum Beispiel das Auto nicht kaputt geht oder die Heizung. Und Gott kann auch an den Herzen arbeiten, indem er Wünsche aus dem Herzen verschwinden lässt, die anders viel Geld benötigt hätten. Gott verheißt, er wird segnen. Auf welche Art, das können wir so nicht sagen, aber er weiß es. Ja, und da will ich euch zum Ende noch eine Geschichte erzählen von einem Mann, den kennt wahrscheinlich niemand von euch. Der Mann hieß Anthony Norris Groves. Schon mal jemand gehört von ihm? Oh, einer, okay. Und der, ja, muss man nicht kennen, ist sehr unbekannt. Und dieser Anthony Norris Groves, der war schon mit 20 Jahren ein sehr erfolgreicher Zahnarzt in England, hat so um, ja, 1820 war, oder ich glaube 1795 ist er, glaube ich, geboren. Und der hat sehr, sehr viel Geld verdient, weil er so erfolgreich war. Sehr viel Geld. Und ist zum Glauben gekommen, auch mit seiner Frau zusammen. Waren sie vielleicht so, ich weiß nicht, kurz über 20, denke ich. Und er wollte Missionar werden. Aber seine Frau hat es ganz anders gesehen. Sie hatten ein sehr großes Haus, sie hatten viele Diener und sie war zwar gläubig, aber sie hat gesagt, nee, also den Wohlstand, den kann ich nicht aufgeben. Hier die Diener, die Villa, das gesicherte Einkommen, das geht nicht. Und er hat für seine Frau gebetet und als sie dann die Bibel zusammen gelesen haben, da sind sie zum Ergebnis gekommen, dass es eigentlich richtig wäre, 10% vom Einkommen wegzugeben. Und das haben sie dann auch gemacht. Die Frau hat die 10% unter den Armen verteilt und hat dadurch neue Lebensperspektiven gewonnen. Sie kam mal raus aus ihrer schicken Villa und hat die Welt plötzlich mit anderen Augen gesehen, als sie das Elend der Menschen sah. Und dann haben sie weiter die Bibel gelesen und sind dann eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass 10% schon ein bisschen wenig wäre und ein Viertel wäre doch eigentlich angemessen wegzugeben. Und ab diesem Tag haben sie ein Viertel gegeben. Und was ist passiert? Sie hat die Arbeit unter den Armen noch mehr lieb gewonnen und hat die Arbeit so lieb gewonnen, dass sie beim Bibellesen zur Erkenntnis kam, also eigentlich ist ein Viertel schon ein bisschen mickrig, die Hälfte, das müsste dann schon drinnen sein. Und an dem Tag haben sie begonnen, die Hälfte zu geben. Ja, und ich denke, ihr könnt euch überlegen, wie es weiterging. Es ist immer weiter raufgegangen und ganz am Schluss kam auch seine Frau zur Erkenntnis, eigentlich wären 100% das Richtige. Und dann dachte sie sich, naja gut, wenn ich jetzt schon 100% weggebe, dann kann ich auch eigentlich gleich mit in die Mission gehen und wir können das machen. Und das haben sie erkannt. Sie wollten dann als Missionare nach Persien gehen, nach Bagdad. Und ihr Mann, der Anthony Norris Groves, war aber der Meinung, naja, so ein Schein oder Zertifikat sollte man vielleicht schon noch haben. Ne? Das ist ja eigentlich doch ganz gut, so eine Ausbildung. Und hat sich dann noch Geld aufgehoben, um sich ordinieren zu lassen. Und hat noch zwei Stapel Geld gebildet, 40 Pfund, um seine Ordination zu bezahlen und 16 Pfund, um die Steuern zu bezahlen. Und dann wollten sie am nächsten Tag aufbrechen und seine Ordination noch klar machen. Und in der Nacht sind aber Einbrecher gekommen und haben das Geld gestohlen. Es waren zwei Bündel Geld und sie haben die 40 Pfund gestohlen für seine Ordination. Die 16 Pfund für die Steuern, die lagen aber noch nebendran. Und das hat er am nächsten Früh festgestellt und als er das gemerkt hat, dass das Geld in der Nacht gestohlen wurde, ist er zu seiner Frau gegangen und die beiden haben zusammen gejubelt, weil Gott jetzt auch dieses Problem gelöst hatte und sie jetzt gleich in die Mission gehen durften. Ja, sie sind nach Persien auch gegangen und die Frau, die ist dann auch sehr jung dort gestorben. Ich weiß nicht genau, wie alt sie geworden ist, Ende 20 oder Anfang 30, älter kann es nicht gewesen sein. Aber es ist überliefert, dass sie sehr glücklich dort starb. Und über diese Erfahrungen, da hat der Anthony Norris Groves ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Das Glück eines abhängigen Lebens. Das gibt es tatsächlich sogar auf Deutsch. Ich glaube aber, das wollte niemand lesen, weil das wird nicht mehr verlegt, aber ich habe es im Internet gefunden als PDF. Und dieses Buch, was er da geschrieben hat, ja, in Deutschland interessiert es heute scheinbar niemanden, aber es gab einen Mann, der hat dieses Buch gelesen und dessen Leben ist da sehr einschneidend verändert worden. Er wurde geprägt von den Prinzipien, die Anthony Norris Groves hier erlebt hat im Geben und dieser Mann hat sich gedacht, nach diesen Prinzipien will ich auch leben. Und dieser Mann, das war sein Schwager, der spätere Mann von seiner Schwester. Und dem seinen Namen kennen vielleicht viele. Der Mann heißt nämlich Georg Müller. Jetzt wisst ihr, wo es bei ihm herkommt. Und von daher, um die Eingangsfrage anhand des Neuen Testaments nochmal zu beantworten, müssen Christen heute noch den Zehnten geben? Und die Antwort ist nein, sie dürfen gerne mehr geben.